Gut, letztes Mal hat der Christoph mit euch das elektromagnetische Feld, glaube ich, fertig behandelt. Also ihr habt drei ähnliche, aber doch ein bisschen unterschiedliche Zugänge zur Quantisierung angeguckt. Also das, was rübergekommen sein sollte, ist, dass halt Eichfelder eigentlich am unangenehmsten zu quantisieren sind im Prinzip, weil der kanonisch konjugierte Impuls zu A0 fehlt. Also das nehme ich an, hat er nochmal vorgerechnet, dass halt, wenn man die Lagrange-Funktion nimmt und nach der Zeitableitung von A0 ableitet, kommt halt 0 raus und dann scheitert das Ganze ein bisschen, dann muss man halt rumbasteln. Und das elektromagnetische Feld, wo man auch relativ gut weiß und beschreiben kann, was halt rauskommt, nämlich die einzelnen Photonen, da funktioniert es dann auch ganz gut. Wenn man dann später Gluonen macht, also das haben wir bisher noch nicht diskutiert, das sieht ähnlich aus, aber im Prinzip sind es drei elektromagnetische Felder, die noch irgendwie zusammenhängen. Da wird es dann richtig schwierig und unangenehm. Also so viel ein bisschen als Ausblick. Richtig im Detail werden wir das wahrscheinlich im nächsten Semester erst angucken. Aber nichtsdestotrotz, also es ist uns jetzt, sagen wir mal, gelungen, auf freier Ebene skalare Felder, Spin-1/2-Felder und auch Eichfelder, also Spin-1-Felder zu quantisieren. Und im Prinzip haben wir damit all das, was wir für Standardmodell brauchen, zusammen. Das, was jetzt halt eigentlich fehlt und was die Quantenfeldtheorie zu einer interessanten Theorie macht, das sind Wechselwirkungen. Und das wird jetzt das letzte große Kapitel sein, was so die Grundlagen der Quantenfeldtheorie betrifft. Und naja, dann die letzten vielleicht 5 Wochen nach Weihnachten, wenn wir dann eher Anwendungen machen, halt das Standardmodell mal hinschreiben und einen Zerfall ausrechnen und sowas in der Art. Also, deswegen jetzt diese und nächste Woche wechselwirkende Quantenfelder. Und also gibt es mehr Methoden, aber wenn man was analytisch machen will, ist in der Regel die Störungstheorie das, was man tun kann oder tun muss. Denn eine wechselwirkende Quantenfeldtheorie wirklich komplett und exakt zu lösen, das ist sehr schwierig. Das geht für primitive wechselwirkende Modelle meistens in 2 Dimensionen noch ganz gut, aber für 4 Raumzeitdimensionen, da hat man eigentlich schlechte Karten und entweder muss man mit dem Computer ausrechnen, das machen wir auch nächstes Semester so ein bisschen, oder man macht halt die Störungstheorie, die man auch in den meisten Quantenfeldtheoriebüchern als erstes findet. Also als Literatur, wenn ihr das, was wir hier jetzt machen, nachlesen wollt, da habe ich mich an einem Buch orientiert, das müsste auf der Homepage zu finden sein. Das heißt Modern Introduction to Quantum Field Theory. Also da finde ich eigentlich, ist es so am besten und auch am ausführlichsten erklärt, und was ich mache, wird sich auch von der Notation relativ eng an dieses Ding da halten. Gut, dann also eine Aussage, die ihr wahrscheinlich automatisch schon realisiert habt, jetzt im letzten Kapitel, nämlich, dass Lagrange-Dichten in denen Felder höchstens linear oder quadratisch auftreten. Die beschreiben freie Teilchen. Also denk nochmal an all die Lagrange-Dichten, die wir hatten. Das skalare Feld, das ist quadratisch in Phi, das Dirac-Feld, das war linear, war auch quadratisch in Psi, das elektromagnetische Feld, da war die Lagrange-Dichte, der Feldstärketensor zum Quadrat, der auch wieder linear das A enthält, also es ist auch quadratisch in A. Hier habe ich jetzt noch erwähnt, dass auch lineare Felder möglich sind. So einen Fall hat man bisher noch nicht. Aber im Prinzip, wenn man mal sowas hat, dann kann man durch Umdefinition der Feldvariablen das auch wieder auf rein quadratische Form bringen. Also denk mal, ihr habt eine Parabel, also ein quadratisches Polynom, irgendwie x² plus a, x plus b, dann könnt ihr auch dadurch, dass ihr das x irgendwie verschiebt, halt in linearen Termen wegbringen. Und auf diese Art und Weise kann man im Prinzip, und macht man das auch manchmal, wenn man ein bekanntes Beispiel irgendwie in einigen Wochen bereden, nämlich wenn wir den Higgs-Mechanismus besprechen, kann man durch so eine Umdefinition von Feldern halt irgendwie immer auf diese bekannten freien Lagrange-Dichten kommen, die, wie wir halt gesehen haben, quadratisch sind und freie Teilchen damit zwangsläufig beschreiben. Gut, und also diese Vorbemerkung halt deshalb, dass wir jetzt irgendwie wissen, was wir hinschreiben müssen, wenn wir irgendwie was Interessanteres oder also Wechselwirkungen haben wollen. Das sind dann halt Lagrange-Dichten mit kubischen, quartischen und höheren Termen. Also wechselwirkende Quantenfelder erfordern kubische oder höhere Terme. Und bereits auf der Ebene, glaube ich, könnt ihr sehen, dass das unglaublich schwierig mathematisch zu lösen wird. Denn denkt mal an eine freie Feldtheorie, die in kubischen oder höheren Termen in den Feldern enthält. Wenn man da die Euler-Lagrange-Gleichungen aufstellt, also die Bewegungsgleichungen, die machen ja nichts anderes, als dass die Lagrange-Dichte wird halt einmal abgeleitet nach den Feldern, also ein quadratischer Term in der Lagrange-Dichte wird linear in der Bewegungsgleichung und ein kubischer Term wird quadratisch in der Bewegungsgleichung. Aber jetzt denkt man an die vollständigen klassischen Lösungen zurück, die wir gemacht haben. Die waren deswegen überhaupt möglich und primitiv, weil halt die Bewegungsgleichungen linear waren. Nur Linearität ermöglicht halt die Superposition von Ebenenwellen. Dagegen, wenn ihr irgendwo einen quadratischen oder höheren Term in der Bewegungsgleichung habt, dann ist es nicht so, dass eine Lösung plus eine andere Lösung wieder eine Lösung ist, sondern da habt ihr irgendwie unendlich viele Lösungen von komplett unterschiedlicher Struktur. Da könnt ihr froh sein, wenn ihr mal eine einzelne findet, aber eine komplette Lösung anzugeben oder so, ist fast aussichtslos. Und gerade das brauchten wir ja, dass wir sozusagen alle Lösungen aufsummieren und die Vorfaktoren dann als Erzeuger und Vernichter interpretieren, um das überhaupt zu quantisieren. Also das ist so ein bisschen der Grund, warum man vollständig eine wechselwirkende Quantenfeldtheorie kaum lösen kann, aber halt aus der Erfahrung offenbar solche Terme braucht, um interessante Physik zu beschreiben. Gut, jetzt machen wir ein einfaches Beispiel und das wird uns dann in den nächsten Stunden immer wieder begleiten. Also dafür leiten wir den Formalismus her. Und das ist die sogenannte FIO-4-Theorie. Die hat in der wirklichen Welt jetzt keine echte Entsprechung, aber sie ist halt einfach zu handhaben und zeigt viele dieser Konzepte, deswegen findet man sie häufig in Büchern und in theoretischen Betrachtungen. Und die Lagrange-Dichte, also den größten Teil kennt er, die hängt von Phi und von der Ableitung von Phi ab. Und es hat halt so einen Ableitungs- oder kinetischen Term, d μ Phi, dann einen Massenterm m² halbe Phi², also das wäre ein freies skalares Feld. Und jetzt addieren wir halt einen Term dazu, nämlich Lambda durch 4 Fakultät Phi hoch 4. Und naja, schlagartig ist es halt nicht mehr einfach zu lösen, nicht mal klassisch. Und das wollen wir uns jetzt angucken, wie wir halt diese Theorie da beschreiben können und welchen Effekt zum Beispiel dieser Phi hoch 4 Term auf was auch immer hat, Zustände, mögliche Zerfälle oder Erzeugung von Teilchen und so weiter. Also soll ich noch dazu sagen, und man sieht es fast, dass Phi ein reelles Feld ist. Naja gut, und aus der Lagrange-Dichte gerade für die Quantisierung ist es zweckmäßig, wenn man sich die Hamilton-Dichte, den Hamilton-Operator herleitet. Also ich schreibe direkt das Ergebnis hin, denn wenn wir mal den Phi hoch 4 Term vernachlässigen, da hat man es ja bereits hergeleitet, also das ist ein Integral über den Raum von der Hamilton-Dichte, 1/2 Phi Punktquadrat plus 1/2 Gradient Phi zum Quadrat plus m Quadrat halbe Phi Quadrat. Und also das, was jetzt dazu kommt, das ist auch ein Integral über den Raum. Und wenn ihr euch erinnert, die Hamilton-Dichte geht aus der Lagrange-Dichte über eine Legendre-Transformation über, indem ich halt kanonisch konjugierte Impulse mit Zeitableitungen multipliziere und die Lagrange-Funktion davon abziehe. Für die kanonisch konjugierten Impulse, die kommen halt daraus, da ändert sich ja nichts. Also das heißt, das Einzige, was sich ändern wird, ist, dass dieser Term da hinten, weil er abgezogen wird, ein umgekehrtes Vorzeichen kriegt. Deswegen hier ein Plus und dann halt dieses Ding einfach abgeschrieben. Also so sieht der Hamilton-Operator von dieser sogenannten Phi hoch 4 Theorie aus. Und ich habe es extra aufgesplittet, diese beiden Integrale hier, denn für die Behandlung ist einfach zweckmäßig, wenn man das hier da als H0 definiert, das ist der freie Hamilton-Operator, den wir halt bereits gelöst haben zur Genüge im letzten Kapitel. Und das da hinten, das nennen wir den wechselwirkenden Hamilton-Operator H-int. Also, Fire Hamilton-Operator und wechselwirkender Hamilton-Operator. Und also diese Aufsplittung haben wir deswegen gemacht, weil die Idee jetzt im Folgenden wird sein, dass man halt letztendlich doch wieder alles auf freie Feldtheorien zurückführen und unseren Erzeuger- und Vernichterformalismus anwenden. Also anders kann man halt es mathematisch schlecht zugänglich machen und unseren vollen Hamilton-Operator haben wir dann halt mit dem einfach zu lösenden Teil und halt einem Rest, wo wir jetzt dann sehen müssen, wie wir den irgendwie auch durch A und A-Dagger und so weiter ausdrücken, um da halt die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Also, so viel mal zur Einführung in dieses Kapitel der Wechselwirkungen. Dann, bevor wir jetzt wirklich loslegen mit Rechnungen, in gewisser Weise auch Definitionen. Das Unterkapitel heißt die S-Matrix. Ich nehme an, das S kommt von Streuung oder Scattering auf Englisch. Also in gewisser Weise, was wir jetzt definieren werden, das sind so typische Übergangsamplituden oder Wahrscheinlichkeiten für Übergänge. Also ihr habt wahrscheinlich Streuung irgendwann mal in der Quantenmechanik gemacht und da rechnet man ja immer eine reingehende Ebenewelle aus, die ja dann nach langer, langer Zeit in eine auslaufende Ebenewelle übergeht. Und genau das ist grob gesprochen die Streumatrix, wenn man halt alle einlaufenden und alle auslaufenden betrachtet und halt die Übergänge im Rahmen der wechselwirkenden Quantenfeldtheorie dann berechnet. Und ja, das wollen wir ein bisschen vorbereiten. Also im Zustand A von T, A hat jetzt nichts mit Erzeuger und Vernichter zu tun. Das hat eine andere Bedeutung. Also das soll sein ein zeitabhängiger Zustand, zeitabhängiger Schrödinger Zustand, der zu einem initialen Zeitpunkt Ti Eigenzustand einer Menge vertauschender Operatoren ist, deren Quantenzahlen mit A zusammengefasst werden. Also um es konkret zu machen, als Beispiel, A könnte oder steht für die in 5,1 eingeführten Besetzungszahlen. Mit anderen Worten, A, also definiere als A von dieser initialen Zeit, entspricht einem Zustand mit fester Teilchenzahl und Impulsen. Also das Wichtigste in dem Kapitel ist, dass er wirklich Obacht gibt auf die Details und Feinheiten. Also ich glaube, A kann man sich ganz gut vorstellen, dass da halt jetzt eine Liste von Impulsen, eine Liste von Besetzungszahlen steht. Aber wenn die Zeit nicht gerade dieses Ti ist, dann ist natürlich der Zustand nimmer derjenige, der halt diese Impulse enthält, weil wir jetzt eine wechselwirkende Theorie angucken. Also wir setzen zum Beispiel im einfachsten Fall bei Ti ein Teilchen mit Impuls P rein, aber wenn das dann zu einem späteren oder früheren Zeitpunkt entwickelt, dann hat es halt nicht mehr den Impuls, sondern unter Umständen einen anderen Impuls, weil halt Wechselwirkungen, in Anführungszeichen die Bahnkurve oder was verändern, oder was auch passieren kann in der wechselwirkenden Theorie, dass halt ein Teilchen in zwei übergeht oder in mehrere oder vernichtet wird. Also das ist halt immer zu verstehen als Zustand, der zum Zeitpunkt Ti durch A beschrieben wurde, aber jetzt zum Zeitpunkt T entwickelt wurde und unter Umständen halt anders aussieht. Oder rückwärts betrachtet, wenn wir mit dem rechnen wollen, dann müssen wir halt in der Regel den mit dem Zeitentwicklungsoperator nach Ti zurückführen und dann können wir halt unsere Erzeuger und Vernichter, wenn wir jetzt das A als Besetzungszahlen oder was interpretieren wollen, einführen, weil damit wissen wir ja, wie wir umgehen können. Gut, dann praktisch dasselbe kann man sagen nochmal. D von T, also das ist auch ein zeitabhängiger Zustand. Der Unterschied ist jetzt der zu einem finalen Zeitpunkt PF Eigenzustand einer Menge untereinander vertauschender Operatoren ist, also der gleiche Text wie da oben, deren Quantenzahlen mit B zusammengefasst werden. Also auch hier, gleich um das nochmal ein bisschen besser zu begreifen, wenn A und B, wenn da dieselben Labels oder Quantenzahlen drin stehen, sind es natürlich nicht die gleichen Zustände, weil das ja heißt, dass da oben der zum Zeitpunkt Ti durch A beschrieben war und der untere ist zum Zeitpunkt Tf durch B beschrieben. Und naja, je nachdem, wo ich das angucke, haben die halt eine andere Zeitentwicklung nach vorne und nach hinten, also eine andere Länge von Zeitentwicklung nach vorne und nach hinten hinter sich. Also nur in der freien Theorie würde das sich halt nicht verändern und wäre dann, wenn A gleich B ist, das derselbe Zustand. Oder aber wenn halt zufällig Ti und Tf identisch ist, dann sind die auch gleich. Gut, dann das Zeitargument, das bei A und bei B drinsteht, das können wir natürlich zu einem Zeitentwickler wieder loswerden. Also A von T, das kann ich schreiben und das ist, denke ich, nichts Neues mit E hoch minus I H T minus Ti mal A. Und B von T gleich E hoch minus I H T minus Tf von B. Also im Prinzip ist das so ein bisschen die mathematische Beschreibung von dem, was ich in Worten hingeschrieben habe. Gut, und jetzt langsam eine interessante physikalische Größe, nämlich die Amplitude für den Übergang von A nach B. Nach verstrichener Zeit Tf minus Ti. Also was wir uns da angucken müssen, ist B von Tf mal, oder das Bracket A von Tf. Oder aber, was wir auch machen könnten, jeden beliebigen anderen Zeitpunkt einsetzen. Wichtig ist, dass die Zeiten gleich sind. Also B von Tf ist natürlich relativ trivial, das ist halt gerade B, weil sich ja keine Zeitentwicklung bezüglich diesem Label B getan hat. Aber A, wie gerade schon gesagt, ist halt nicht mehr der Zustand, der durch A beschrieben ist, sondern der Zustand, der bei Ti durch A beschrieben war und sich jetzt halt vorwärts nach Tf mit diesem komplizierten wechselwirkenden Hamilton-Operator entwickelt hat. Naja, und jetzt kann ich diese Sachen halt einsetzen und dann steht folgendes: B E hoch minus IH TF minus TI A drin. Gut, und das ist fast schon die S-Matrix. Also diese S-Matrix ist eigentlich ein Spezialfall von dieser Gleichung. Nämlich, wenn ich mir sehr frühe und sehr späte Zeiten Ti und Tf anschaue, also formal den Limes Ti gegen minus unendlich Bild und Tf gegen plus unendlich Bild und diesen Operator, der da in der Mitte steht, I hoch minus I H Tf minus Ti mir angucke. Also in Worten würde ich sagen, ist die S-Matrix halt der Zeitentwicklungsoperator von einer sehr, sehr frühen Zeit zu einer sehr, sehr späten Zeit. Und naja gut, warum er diese ganzen Vordefinitionen da gemacht haben oder wie die in Bezug jetzt zur S-Matrix stehen, im Limes, den wir gerade schon hingeschrieben haben, Ti gegen minus unendlich, df gegen plus unendlich entspricht diese gleichen Stern, denn Elementen b, s, a, base Matrix, also ein Operator, wie er halt hier steht, also s, wenn wir das sauber wieder machen würden, müsste ein Dach erhalten. Den kann ich halt in Matrixform schreiben, indem ich halt einen vollständigen Satz von Zuständen links und rechts hin multipliziere. Und gut, wenn ich halt da A und B wähle, dann bin ich halt gerade bei dem Ausdruck, wo ich denke, dass wir verstanden haben, was es halt genau bedeutet, indem wir das sauber hingeschrieben haben und ein bisschen Vorüberlegungen angestellt haben. Und naja, ich habe es auch eigentlich schon gesagt, die S-Matrix bildet initiale Zustände auf Finale ab. In dem Sinn, dass halt, wenn ich die S-Matrix auf A anwende, dann ist es halt SA und SA ist halt nichts anderes wie eine Zeitentwicklung von TI nach TF. Also die DS-Matrix beschreibt halt, was passiert mit meinem Zustand, wenn ich sehr, sehr lang warte und dann am Ende bei TF eine Messung mache oder überprüfe, wie ist der Überlapp zu irgendwelchen anderen Zuständen. Gut, und also warum das halt interessant ist, das denke ich, habt ihr zu Teilen, zumindest in der Quantenmechanik, bei den Streuprozessen schon beredet. Und das ist nichts anderes in einer wechselwirkenden Quantenfeldtheorie. Also in einer wechselwirkenden Quantenfeldtheorie beschreiben die Elemente der S-Matrix mögliche Streu- und Zerfallsprozesse und deren Wahrscheinlichkeiten. Und wichtig, und das kommt halt neu jetzt dazu bei der Quantenfeldtheorie, das kann die Quantenmechanik nicht, inklusive Teilchenerzeugung und Vernichtung. Also es wird halt einfach so sein, wenn man den Zustand A mit der Zeit entwickeln lassen, also SA ausrechnen, dann wird halt vom ersten Zweiteilchenzustand, mit dem wir starten, wird halt am Ende nicht ein Zweiteilchenzustand sein, sondern vielleicht ein Vierteilchenzustand oder Nullteilchenzustand oder eine Mischung aus verschiedenen Teilchenzuständen. Und das ist halt das, was unser letztes verbliebenes Problem war, was wir lösen wollten, schon ganz zu Beginn, dass wir halt zum Beispiel so eine Kollision im Beschleuniger physikalisch beschreiben können, dass zwei Teilchen zusammenprallen und ganz viele entstehen oder dass von mir aus ein Elektron, ein Positron sich gegenseitig auslöscht und nur noch ein Photon übrig bleibt. All das kann man, wenn man halt die richtigen wechselwirkenden Lagrange-Dichten oder Hamilton-Operatoren hinschreibt, kann man halt aus dieser S-Matrix dann rausholen und ausrechnen. Ja. Nee.
Ja. Aber so wie es jetzt dasteht, ist ja noch nicht klar, dass die Elemente überhaupt reell sind und deshalb als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden können, oder?
Also ja, ich habe, glaube ich, nicht geschrieben Sinn, sondern beschreiben oder irgendwas oder in einer wechselwirkenden Quantenfeld, die beschreiben die Elemente der S-Matrix, Streu- und Zerfallsprozesse und Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, das ist ja bei allen quantenmechanischen Dingen so, die ergibt sich aus dem Quadrat, Betragsquadrat der Amplitude. Also was ich sagen wollte, in der S-Matrix ist die Information über dieses Zeug enthalten. Wie wir es rausholen, ist in der Tat nicht ganz so einfach. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten. Da brauchen wir bestimmt noch, würde sagen, 3 Wochen, bis wir am Ende dann so eine von mir Streuung geht über in 2 andere Teilchen oder irgendwas beschrieben. Also fast dasselbe, was ich noch anschreiben wollte. Also kennt man die Streumatrix, können ja, kennt man die S-Matrix, wollte ich schreiben, können Streu und Zerfalls Prozesse berechnet werden. Und also das soll heißen, relativ einfach berechnet werden. Also das heißt, das Ziel oder unser Ziel muss halt sein, dass man wirklich diese S-Matrix oder deren Matrix-Elemente im Rahmen von der wechselwirkenden Quantenfeldtheorie ausrechnen können. Und dann ist es eigentlich ja, eine relativ geradlinige Sache, wirklich physikalische Größen wie ein Wirkungsquerschnitt oder die Wahrscheinlichkeit für einen speziellen Zerfall oder irgend sowas auszurechnen. Es gibt im Prinzip, wenn man Quantenfeldtheorie anschaut, überwiegend 2 interessante Größen. Das eine sind Massen von gebundenen Zuständen, also insbesondere in der QCD-Hadronmassen, von mir aus die Masse des Protons, die sich halt aus 3 Quarks und der Bindungsenergie zusammensetzt und da diese Streuprozesse und Übergangswahrscheinlichkeiten. Also in der Tat ist es, meine ich, wesentlich leichter, die Masse von gebundenen Zuständen hinzuschreiben im Rahmen von der Quantenfeldtheorie, also zum Beispiel, wie man die Proton- oder die Pionmasse ausrechnet. Das Problem ist nur, dass da die Störungstheorie nicht funktioniert, denn also die Kopplungskonstanten, vor allem in der QCD, die müssen halt klein sein, damit Störungstheorie anwendbar ist. Und die ist nur klein, wenn die Energie sehr, sehr groß ist. Also das werden wir vielleicht am Ende des Semesters so ein bisschen verstehen lernen. Also deswegen, wenn ich jetzt mit dem Einfachen anfangen würde, wie mit Hadronmassen oder sowas, dann wird man am Ende feststellen, dass man zwar den Startpunkt hinschreiben können, aber die Störungstheorie einfach nicht funktioniert und wir zu keinem Ergebnis kommen. Also deswegen auch Bücher, die Störungstheorie machen, beschäftigen sich eigentlich immer mit dem etwas schwierigeren Streuprozessen, wo man halt eine S-Matrix braucht und die dann noch irgendwie umformen muss in physikalische Größen. Also das ist der Grund, warum man jetzt da doch vielleicht 2-3 Wochen braucht, bis wir am Ende zu einem Physikergebnis kommen. Gut, das ist nur eine Bemerkung, wenn er mal Papers oder Bücher liest. Gelegentlich verwendet man auch die sogenannte T-Matrix. Und die ist einfach so definiert, dass S gerade die Identität ist plus I mal T. Also das heißt, das ist eigentlich nichts Verschiedenes, sondern äquivalent. Wenn ich das eine kenne, kenne ich unmittelbar das andere. Und wenn halt mal groß T steht, dann wisst ihr, wie ihr das zu verstehen habt. Gut, dann noch ein bisschen Notation. Bis jetzt haben wir ja im Wesentlichen das Schrödinger-Bild verwendet. Übergang zum Quantenfeldtheorie üblicheren Heisenberg-Bild. Also im Heisenberg-Bild hat man Folgendes, die Zustände sind zeitunabhängig. Das heißt, entsprechen den obigen Schrödinger-Zuständen. Bester Zeit. Also kann man einen beliebigen Zeitpunkt wählen oder definieren. Zweckmäßig ist halt, wenn man die Zeit t gleich 0 wählt und damit ist der Heisenberg-Zustand AH A von 0. Und damit e hoch plus ih ti a. Und auch hier gilt halt, wenn, was wir oben gesagt haben, dass der Label a den Zustand bei ti beschreibt, das heißt, wenn wir den Heisenberg-Zustand als den Zustand definieren, der zum Zeitpunkt t gleich 0 vorliegt, dann beschreibt halt a nicht wirklich das, was der Heisenberg-Zustand ist, sondern man muss sich das so denken, dass halt A bei Ti den Zustand beschreibt und dann zu T gleich 0 entwickelt wurde und was immer rauskommt, das ist halt dann der zeitunabhängige Heisenberg-Zustand. Und ja, gibt es noch eine vielleicht etwas zweckmäßigere Notation, um gerade diesen Sachverhalt deutlich zu machen. Um deutlich zu machen, auf welchen Zeitpunkt sich die Quantenzahlen A beziehen. Folgende Notation. Man schreibt a, ti und das ist nichts anderes wie der zeitunabhängige Heisenberg-Zustand, den wir da oben definiert haben. Und das sagt halt so viel wie, naja, dass zum Zeitpunkt ti der Zustand A vorlag, aber wenn ich das als zeitunabhängigen Zustand interpretiere, ist es halt wieder ein anderer Zustand, nämlich der, der sich ergibt, wenn ich von ti zum Zeitpunkt 0 die Zeitentwicklung noch ausgeführt habe. Aber nichtsdestotrotz, da ist halt irgendwie dieses ti ein bisschen offensichtlicher mit drin, wie wenn ich da irgendwie vorher einen Text schreiben muss, auf was sich eigentlich das A und auf was sich das B bezieht. Also deswegen würde ich euch diese Notation für die zeitunabhängigen Heisenberg-Zustände empfehlen. Also A, Ti ist also Eigenzustand zu den Quantenzahlen A gehörigen zeitabhängigen Heisenberg-Operatoren bei t gleich ti. Und völlig analog schreibt man halt b, tf als ein Heisenberg-Zustand BH, der halt, wie wir es glaube ich schon hatten, Grad B von 0 ist und E hoch plus I HTF B ist. Also da ist nichts Schwieriges dabei, aber man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, mal 20 Minuten oder was drüber nachdenken und das ein paar Tage in Folge machen und dann, glaube ich, ist es nicht mehr verwirrend, was eigentlich was ist. Und das Letzte, bevor wir dann wirklich loslegen in dem Unterkapitel, kann man auch wieder die Elemente der S-Matrix schreiben. Die würden dann halt aussehen, Limes Ti gegen minus unendlich, Tf gegen plus unendlich, B, Tf, A, Ti und das ist wieder nichts anderes wie das, was wir schon hatten, nämlich Bs, A. Gut, also jetzt, um wirklich einen Streuprozess auszurechnen, müssen wir zwei Dinge schaffen. Also einmal müssen wir halt von der S-Matrix jetzt irgendwie ausgehend wirklich zu einer physikalischen Größe kommen. Also zum Beispiel die Frage beantworten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn zwei von mir als Phi-Teilchen kollidieren, dass sich die auslöschen oder dass die beiden resultierenden in dem und dem Winkel davon fliegen. Und das ist im Prinzip relativ einfach und hat nicht so viel mit Quantenfeldtheorie zu tun, sondern das ist Streutheorie. Das ist das, was ich in der Quantenmechanik eigentlich schon gemacht habe. Da habt ihr halt irgendwie als initialen Zustand immer eine einlaufende Ebenewelle gehabt und dann habt ihr irgendwie die auslaufenden Kugelwellen euch angeguckt und da war halt ein Wellenvektor drin und irgendwie habt ihr diesen Überlapp dann berechnet und daraus einen Wirkungsquerschnitt, sei es differenziell oder total oder was auch immer. Und ob jetzt da Teilchen erzeugt oder vernichtet werden, das macht von der Mathematik keinen Unterschied. Also in der Quantenmechanik hatte da halt das nicht zur Verfügung, da musste halt oder konnte nur letztendlich die Flugrichtung verändert werden. In der Quantenfeldtheorie kann ich natürlich als finalen Zustand einen Zustand mit mehr oder weniger Teilchen oder was auch immer einsetzen. Aber das ist also eigentlich nichts Neues, das werden wir daher auch hinten anstellen und ganz am Ende ein bisschen kompakt machen. Aber das, was eigentlich schwierig ist und was der längere Weg ist, wie können wir jetzt halt diese S-Matrix in der Quantenfeldtheorie überhaupt ausrechnen? Irgendwie, wie können wir jetzt Kontakt zu unserem Erzeuger- und Vernichterformalismus machen? Und das wird das sein, was uns jetzt die nächsten vielleicht 2-3 Stunden beschäftigt und was sehr technisch ist, aber halt auch sehr wichtig ist. Und also der erste Schritt in diese Richtung, die S-Matrix jetzt erstmal zu berechnen, ist eine wichtige Formel, die sogenannte LSZ-Formel. Die LSZ-Formel verbindet die zur Berechnung von Streu und Zerfallsprozessen notwendigen Elemente der S-Matrix mit zum Beispiel im Rahmen der Störungstheorie berechenbaren, die Klammer hin, also mit berechenbaren Vakuum Erwartungswerten, sogenannte WEFs, sagt man auch, von zeitgeordneten Produkten von Feldoperatoren. Also gut, das Ende vom Satz, das klingt jetzt wahrscheinlich sehr eigenartig. Also ein Vakuum-Erwartungswert kann man sich vielleicht noch vorstellen. Das ist halt ein Grundzustand-Erwartungswert. Aber zeitgeordnete Produkte von Feldoperatoren, warum komme ich jetzt irgendwie damit daher? Also der Grund ist, dass man halt relativ limitiert ist, was man auf vergleichsweise einfachen Weg in der Quantenfeldtheorie ausrechnen kann. Und die elementarsten Größen, das sind halt Vakuum-Erwartungswerte von den Feldern Phi mal Phi mal Phi mal Phi, wo halt die Zeitargumente in einer fest vorgegebenen Reihenfolge sortiert sind. Und egal welchen Formalismus man macht, jetzt diesen kanonischen oder was wir im nächsten Semester machen, den Pfadintegralformalismus, man endet halt immer relativ schnell bei diesen Vakuum-Erwartungswerten von zeitgeordneten Produkten. Und umgekehrt kann man auch zeigen oder sich überlegen, dass wenn man halt all diese Vakuum-Erwartungswerte ausrechnen kann, dass man dann sozusagen jede beliebige Größe dadurch beschreiben kann. Also das ist sozusagen das fundamentale Objekt, was uns interessiert in der wechselwirkenden Feldtheorie. Wenn wir das berechnen können, dann können wir über diese sogenannte LSZ-Formel den Bezug zur Streumatrix herstellen und dann über Streutheorie zu einem Experiment. Also das ist ein technischer Grund, warum ich jetzt halt darauf übergehe. Übrigens, LSZ, das steht nicht irgendwie für einen physikalischen Begriff, sondern das sind drei Namen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Lehmann, Szymanczyk und Zimmermann oder so, die haben das entwickelt. Daher kommt es. Gut, die LSZ-Formel, die will ich nicht herleiten. Da das sehr aufwendig und sehr, sehr technisch ist. Also, wen es interessiert, der soll auch wieder dieses Buch, was ich gerade genannt habe, Kapitel 5.2, sich das mal angucken. Wobei ich der Meinung bin, dass die schwierigen Stellen auch in dem Buch übersprungen werden. Also ich fand es nicht schlecht, besser wie das meiste, was ich gefunden habe. Man kriegt dadurch so eine gewisse Vorstellung, wo die LSZ-Formel, die gleich hinschreiben wir, wo die herkommt. Aber irgendwo kann mich erinnern, wo ich vor 2-3 Jahren die Vorlesung das erste Mal ausgearbeitet habe. Also die Dinge, wo es dann subtil wird, da finde ich, geht er auch drüber hinweg. Und die dann, glaube ich, wirklich sauber zu machen, das bräuchte wirklich viel Zeit und wäre vielleicht auch für eine Vorlesung ein bisschen langweilig. Und naja, die Hälfte von der Herleitung ist auch unbefriedigend und die Zeit ist eh limitiert in dem Semester. Deswegen habe ich mich also entschieden, diese Formel jetzt nur anzugeben. Und naja, wen es genauer interessiert, der sollte vielleicht mit den eigenen Nachforschungen da mal beginnen. Gut, also wie sieht diese LSZ-Formel aus? Für 4 auf 4 Theorie. Also ich schreibe es jetzt erstmal an und dann diskutieren wir die einzelnen Elemente. Produkt J gleich 1 bis M, I mal Wurzel Z, TJ Quadrat minus M Quadrat, Produkt J gleich 1 bis N, I Wurzel Z durch Q J Quadrat minus M Quadrat, P1 bis P M S Q1 bis Q N und also auch dieses Schlange-Symbol, das ist so eine Art ist gleich, aber mit gewissen Feinheiten, das haben wir auch in Kürze in der Tafel genau diskutieren. Also diese linke Seite ist so in etwa diese rechte Seite. Produkt J gleich 1 bis M. Integral D hoch 4 xj e hoch plus ip j xj Produkt J gleich 1 bis N. Integral d hoch 4 yj e hoch minus i q j yj. Omega t phi von x1 phi von xm phi von y 1 phi von yn Omega. Gut, also das ist die Gleichung, die wir zumindest jetzt mal verstehen müssen, was sie bedeutet. Fangen wir da der linken Seite an. Also P1 bis Pm und auch Q1 bis Qn haben wir es genannt. Das ist eigentlich nichts Neues, sondern das kennen wir aus unserer freien Quantenfeldtheorie. Das sind m bzw. n Teilchen Zustände mit definierten Impulsen. Also siehe Abschnitt 5.1. Und eine Voraussetzung ist noch gegeben. Nämlich, damit das stimmt, überhaupt diese Gleichung hier, muss Pj verschieden sein von allen Qks. Also es dürfen halt links und rechts keine identischen Impulse auftreten. Also im Prinzip ist das irgendwo auch verständlich. was das halt bedeutet. Also ich möchte eine echte Streuung beschreiben, also jedes Teilchen, was halt reinkommt in Form von Q1 bis Qn, soll sich wirklich verändern. Also es soll kein identischer Impuls, kein identisches Teilchen da sein, sondern es soll wirklich nur die Veränderung dadurch beschrieben werden. Also das sind damit diese Sachen da. Dann naja, dieses Matrixelement P1 bis PM S Q1 bis Qn. Das sind die zur Berechnung von Streu und Zerfallsprozessen erforderlichen Elemente der S-Matrix. Also das, was ich schon gesagt habe, wenn man halt diese Matrixelemente alle kennen, dann könnt ihr das, was ihr aus der normalen Quantenmechanik über Streuung gelernt habt, direkt anwenden. Also ihr wisst halt, welche Impulse reingehen und was nach sehr langer Zeit beschrieben durch diesen Operator S passiert und dann halt der Überlapp zu ebenen Wellen und in der Quantenfeldtheorie noch zu Zuständen mit eventuell unterschiedlicher Teilchenzahl, was da die Amplituden und die Wahrscheinlichkeiten und so weiter sind, und das kann man halt in den Wirkungsquerschnitt umformen. Also das Ziel oder das Interesse besteht gerade aus diesem Objekt. Der Rest, der ist halt irgendwie Teil der Formel, und das, was man in Störungstheorie dann letztendlich ausrechnen werden, ist halt das, was da zwischen Omega steht und was wir gleich genauer diskutieren. Kurzer Kommentar noch, da laut Voraussetzung PJ ungleich QK ist dieses P1 bis PM S Q1 bis Qn gerade P1 bis PM I T Q1 bis Qn. Also das heißt, ob ich die S-Matrix oder die T-Matrix reinschreibe, das ist völlig egal. Irgendwo steht es noch genau hier. Die S-Matrix und die T-Matrix unterscheiden sich nur, dass die Identität wegfällt. Nur wenn ich halt fordere, dass alle Qs verschieden sind von allen Ps, dann sind diese Zustände orthogonal. Und wenn zwei Zustände orthogonal sind und eine 1 dazwischen eingeschoben wird, dann ist es halt immer noch 0. Also deswegen, für beide Versionen ist es richtig. Also mit anderen Worten, ihr könnt auch die LSZ-Formel für IT oder was formulieren, hinschreiben. Gut, dann man diese Produkte davon, die kann halt dazu, PJ-Quadrat ist der normale Vierervektor zum Quadrat, M-Quadrat ist die Masse, die in der 404-Theorie auftritt. Das einzig Neue ist noch dieses Z hier. Und das ist ein sogenannter Renormierungsfaktor. Der Wellenfunktionsrenormierung. Also hier muss ich auch für einen Moment oder sagen wir für ein halbes Jahr auf Quantenfeldtheorie 2 verweisen. Es stört uns für einfache Betrachtung nicht sonderlich, denn der Renormierungsfaktor in Störungstheorie ist 1 plus Ordnung Lambda Quadrat, wobei Lambda, es steht jetzt nicht mehr an der Tafel, aber der Vorfaktor von diesem Wechselwirkungsterm 4 hoch 4 war. Das heißt, was wir tun in dem Semester, ist nur die führende Ordnung der Störungstheorie, also Prozesse in einem Polynom oder einer Potenzreihe bis Ordnung Lambda ausrechnen und dann ist halt dieses Z1. Wenn wir höher gehen, dann müssen wir das dazu nehmen, aber das ist auch wieder sehr schwierig, wie wir im nächsten Semester sehen werden. Im Prinzip diese Renormierungsfaktoren, die sind nötig in der Quantenfeldtheorie, da die ganzen Parameter, die man reinsteckt in die Lagrange-Funktion, nicht wirklich mit den physikalischen Parametern zu tun haben. Also zum Beispiel die Masse, die in der Lagrange-Dichte steht, von mir aus die Quarkmasse, die Elektronenmasse, ist nicht wirklich die Elektronenmasse, sondern eine Renormierungskonstante, mal diese Masse, oder aber auch die Kopplungskonstante, im Fall vom Elektromagnetismus wäre das die elektrische Ladung, die ist auch nicht gleich der elektrischen Ladung, sondern da kommen auch so komische Renormierungskonstanten rein. Ich glaube, es macht wenig Sinn, auf einen derart komplizierten Sachverhalt jetzt näher einzugehen. Im Prinzip sind es auch so Geschichten, dass in der Quantenfeldtheorie eigentlich bei fast allem, was man ausrechnet, unendlich rauskommt. Nur wenn man diese Unendlichkeiten wegbringen kann, indem man eine gewisse Menge an sinnvollen Renormierungsfaktoren einsetzt, die dann diese Parameter Lagrange-Dichte oder was auch zu Null oder zu unendlich machen, sodass Unendlichkeiten in den Endergebnissen wegfallen, dann ist die Quantenfeldtheorie doch sinnvoll. Also geduldet euch da einfach ein bisschen. Wenn wir das jetzt auch noch besprechen, dann würde man wahrscheinlich Wochen brauchen, bis wir zu dem ersten Ergebnis kommen und dann wäre das irgendwie relativ langweilig. Also das ist vielleicht ein Monat oder was in der Quantenfeldtheorie 2. Also für einen Moment kann man sie mit anderen Worten weglassen, sind sie eins, aber behaltet im Kopf, dass er damit nur die erste Ordnung in Lambda in der Störungstheorie berechnen darf. Also das heißt, kann für Störungsentwicklungen bis Ordnung Lambda ignoriert werden. Gut, dann zur rechten Seite von der LSZ-Formel. Also einmal haben wir dieses Groß-T mit den geschweiften Klammern. Das bezeichnet, was irgendwo oben im Text dann stand, ein sogenanntes zeitgeordnetes Produkt. Das heißt, Feldoperatoren werden gemäß ihrer Zeitargumente sortiert, und zwar große Zeiten links und kleine rechts. Also am einfachsten versteht man es mit dem Beispiel: die Zeitordnung von Phi von x, Phi von y ist Phi von x, Phi von y, falls x0 größer y 0 ist und es ist phi von y, phi von x, wenn das umgekehrt ist, also y 0 größer x 0 ist. Und ich meine, die Frage, falls jetzt irgendjemand durch den Kopf geht, warum tritt sowas Komisches auf wie eine Zeitordnung? Ich meine, das hat halt mit der Herleitung von diesem Ding zu tun. Also man muss halt irgendwie davon ausgehen und lang rechnen und herleiten und überlegen. Und im Rahmen dessen kommt halt dann irgendwann der rechte Seiteausdruck raus mit dieser Zeitordnung. Da hat man einfach keine andere Chance. Weil manchmal, ich kann mich glaube ich erinnern, in zeitabhängiger Störungstheorie in der Quantenmechanik, da tritt auch mal sowas auf. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon gehört habt, wie heißt es bei euch, fortgeschrittene Quantenmechanik oder was? Habt ihr da zeitabhängige Störungstheorie, Fermis goldene Regel und sowas schon gemacht? Ist da nicht auch so ein Integral dabei? Time Ordering, genau, das hatte ich auch in Erinnerung. Also im Prinzip findet man das häufiger in der Physik und da habt ihr es wieder. Gut, dann haben wir noch diesen Zustand Omega. Das ist das Vakuum. Aber da muss man jetzt auch wieder sehr vorsichtig sein, nämlich es ist das Vakuum der wechselwirkenden 4 hoch 4. Theorie. Und also wichtig, Omega ist ungleich 0. Also wir haben ja den Vakuumzustand bereits in der freien Feldtheorie verwendet, da haben wir den 0 genannt, aber der Grundzustand in zwei verschiedenen Theorien, der ist verschieden. Also in der wechselwirkenden Quantenfeldtheorie schaut das Vakuum unter Umständen ganz anders aus wie in der freien Quantenfeldtheorie. Also ich glaube, es ist nicht schwer zu verstehen, wenn ich einen harmonischen Oszillator die Grundzustandwellenfunktion habe, ist das nicht die Grundzustandswellenfunktion, wenn ich noch einen x hoch 4 Term halt dazu addiere, sondern das wird sich ein bisschen verändern. Und da muss ich sagen, kenne ich mindestens ein Buch, wo da kein Unterschied gemacht wird. Und das ist mir nicht klar, was das für einen Sinn macht. Also man eigentlich diese Autoren, die Quantenfeldtheorie-Bücher schreiben, die müssten das wirklich gut wissen. Also da sollte da wirklich Obacht geben, wann er Omega und wann er Null verwenden müsst. Und wahrscheinlich das nächste Mal werden wir auch eine Beziehung zwischen Omega und Null herleiten. Aber das ist nicht ein Ist-Gleich, sondern da kommen halt gewisse Dinge oder Zeitentwicklungsoperatoren und so weiter rein. Also mit anderen Worten, der Vakuumerwartungswert muss halt, wie man es wahrscheinlich vermutet, in der wechselwirkenden Theorie berechnet werden. Sonst macht diese LSZ-Formel wenig Sinn. Also Omega ungleich 0, wobei 0 das Vakuum der freien, also freie 4-4-Theorie ist vielleicht ein bisschen ein blödes Wort, weil es dann ja keine freie 4 hoch 4 Theorie mehr ist. Da könnt ihr ja schreiben, freie skalare Feldtheorie. Bezeichnet. Gut, und mal die Kombination von 1 und 2, im Wesentlichen das, was links steht. Also Omega T Phi von x1 bis Phi von yn. Omega, das sind Vakuumerwartungswerte, die mit Hilfe von Störungstheorie oder auch nicht der Stubativ mit Pfadintegralen Gitterfeldtheorie. So, das wäre dann wieder QFT2 berechnet werden können. Und das nennt man auch häufig, also diese Vakuumerwartungswerte von zeitgeordneten Produkten, Endpunktfunktionen werden auch als Endpunktfunktionen bezeichnet. Wobei also streng genommen, was da oben jetzt steht, müsste man M plus N-Punktfunktionen sagen. Also es bezieht sich halt darauf, dass einfach eine Menge von Phis, wenn ich von einer N-Punktfunktion rede, habe ich N-Phis im Sinn, im Vakuumerwartungswert steht und typischerweise noch zeitgeordnet ist. Gut, das da vorne, glaube ich, müssen wir nichts zu sagen. Das ist halt eine ganz ordinäre Fourier-Transformation. Jetzt verbleibt noch eine Sache, nämlich dieses Schlange-Symbol. Und diese Schlange bedeutet, dass linke und rechte Seite lediglich in der Umgebung der Multipole PJ 0 nach I von PJ und QJ 0 nach E von QJ identisch sind. Das heißt, sich abseits dieser Multipole um schwächer divergente oder endliche Terme unterscheiden. Also, das ist auch vielleicht ein bisschen kryptischer Satz, der so in früheren Vorlesungen noch nicht vorkam. Also wenn man hier drauf guckt auf die linke Seite, dann kann die ja relativ leicht unendlich werden. Und zwar immer, wenn halt der Vierervektor PJ² oder QJ² grad M² wird. Und ich meine, wann passiert es? Es passiert halt gerade dann, wenn die Nullkomponente vom Viererimpuls der entsprechenden Energie gleichkommt. Also wobei dieses E halt, naja, wie üblich definiert ist als M² plus QJ². Also dann habe ich halt hier eine Singularität und das bläst sich auf unendlich auf. Und was jetzt halt hier steht, ist, dass nur in der Gegend dieser Unendlichkeiten, wo halt sowohl linke und auch rechte Seite riesig groß werden, die beide übereinstimmen, aber im endlichen Bereich, die sich unter Umständen unterscheiden. Und der Grund, warum man da dieses Schlangezeichen setzt, ist, dass halt auch in dieser Herleitung man es halt an diesem Objekt interessiert. Und wenn man jetzt diese Herleitung halt macht, dann, also wenn man die sauber machen würde mit einem Ist gleich, müsste man viel, viel länger wahrscheinlich rechnen, hätte ein komplizierteres Ergebnis, aber eigentlich ist es nicht interessant. Es reicht halt aus, wenn ich mir diese Endpunktfunktion oder diesen Vakuumerwartungswert berechne und halt diese Fourier-Transformierte mir angucke, in der Gegend der Unendlichkeiten und dann das hier identifiziere und die S-Matrix ausrechne. Dagegen, ihr dürft halt nicht den Fehler machen, das nur in einem Bereich anzugucken oder auszurechnen, wo es endlich ist, dann stimmt es unter Umständen nicht mehr ganz, aber halt im Bereich dieser Pole kann man diese Schlange zu einem Ist-Gleich machen. Also es klingt komplizierter, als es ist. Wir werden dann irgendwann auch Beispiele ausrechnen. Das ist auch wieder so eine Subtilität, aber wenn ich jetzt ein Ist-Gleich geschrieben hätte, dann wäre es halt verkehrt gewesen. Ein oder zwei Minuten noch, dann bin ich eben am Ende vom Kapitel. Gut, also um ein Element der S-Matrix zu bestimmen, also linke Seite, muss die Fourier transformierte Endpunktfunktion, also rechte Seite, in der Umgebung der Multipole berechnet werden und dann halt der entsprechende Koeffizient abgelesen werden. Also der entsprechende Koeffizient ist halt dann gerade die S-Matrix oder das S-Matrix-Element, was man will, weil es wird halt diese Polstruktur auch auf der rechten Seite auftreten. Also muss ich nur gucken, mit was es sie multipliziert, und das gibt mir dann dieses Ding. Gut. Jetzt sind wir im Prinzip am Ende dieses LSZ-Formel-Kapitels. Ich hoffe, dass zumindest klar ist, was an der Tafel steht. Ich meine, die Herleitung, wie gesagt, die ist nochmal deutlich schwieriger und länger, aber ihr solltet die Symbole, die jetzt dastehen, verstanden haben. Und dann würde man halt in der nächsten Stunde jetzt dran gehen, dieses Objekt auszurechnen oder Methoden zu entwickeln, das zu berechnen, weil es halt schwierig ist, denn das ist halt eine Größe in der wechselwirkenden Quantenfeldtheorie. Und das wird dann lang dauern, bestimmt 1-2 Stunden. Naja, und wenn wir das dann haben, dann können wir noch den letzten Schritt machen, im Prinzip eine Wiederholung der Streutheorie. Und dann können wir zum Beispiel berechnen, was passiert bei einer Streuung von 2 Phi-Teilchen. Wie gehen die in andere Phi-Teilchen oder was auch immer über. Gut, gibt es noch Fragen oder irgendwas? Wenn nicht, wird man heute ein bisschen eher Schluss machen, denn es gibt die Evaluierungsbögen. Es waren leider 10 Leute, aber einer ist jetzt gegangen vor 10 Minuten. Oder hörst du die Vorlesung oder filmst du nur? Du wärst der ideale Zehnte, aber gut. Wie auch immer. Ich denke, es gibt auch die Möglichkeit, online, das sage ich gerade noch in die Kamera, online auszufüllen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es geht jetzt eine Liste rum mit euren E-Mail-Adressen. Wenn ihr hier seid und vor Ort ausfüllt, streicht ihr eure E-Mail raus. Und alle anderen bekommen von Fachschaft oder wem auch immer eine Benachrichtigung an diese E-Mail-Adresse geschickt. Und es wäre halt sehr schön, wenn mindestens einer von zu Hause noch ausfällt, weil dann hätten wir, glaube ich, die 10, dass irgendwie, ich weiß nicht was, eine Statistik oder irgendwas gebaut wird da draus, richtig?
Nee, das ist schon ein bisschen anders. Und
die
kriegen auch nicht von der Fachschaft die E-Mail, sondern von den Leuten, die
Evaluationsbögen halt schicken. Also man kann dich nicht hören, weil das Mikrofon hier in der Tasche steckt. Also die E-Mail, die kommt aus Bockenheim, aber ja, ansonsten, es kommt eine E-Mail, was das Wichtige ist, und wäre gut, wenn ihr halt, wenn ihr nicht da seid, heute es trotzdem dann online ausfüllt. Gut, dann bis zum Freitag.
Eine Frage hätte ich noch. stimmt in den Punkten, wo jetzt PJ0 diese Energie ist, beziehungsweise PJ0 die Energie ist. Ist es nicht immer erfüllt? Können wir das nicht von Anfang an? Oder interpretiere ich das falsch? Weil ich dachte, wenn wir jetzt den Vierer-Impuls angucken, dass dann die nullte Komponente automatisch durch die Energie gegeben ist.
Ich meine, das ist eine mathematische Gleichung. Da kann ich beliebige Vierer-Komponenten einsetzen. Und sie ist in Anführungszeichen nur richtig, wenn ich die Bedingung erfülle. Nur dann steht da unendlich ist gleich unendlich. Deswegen sagt man gleiche Polstruktur. Also sozusagen, du rechnest das ja von mir aus in der Störungstheorie analytisch aus, dann findest du halt die gleichen Unendlichkeiten, die streichst du links und rechts weg und machst einen Koeffizientenvergleich. Nur wenn du jetzt irgendwie das halt abseits dieser Unendlichkeiten machst, dann mag das hier und was hier rauskommt nicht mehr übereinstimmen. Wenn ich ein Ist-Gleich mache, dann würdest du vielleicht einen scheinbaren Widerspruch sehen, dann würdest du sagen, naja, ich habe vielleicht diese Faktoren da unten, jetzt streiche ich sie weg und jetzt steht hier irgendwas, was eigentlich nicht stimmen kann, weil halt hier unten treten ja Vierer-Komponenten auf und hier Dreier-Komponenten, also das muss eigentlich unabhängig von den Null-Komponenten sein und dann hättest du mehr Antworten. Aber das kannst du ignorieren, weil halt sozusagen das auch in der Herleitung ignoriert wurde und du auf die unendlichste Stelle guckst und da den Vergleich machst. Das ist die Aussage von diesem Ding. Gut, also dann nochmal bis Freitag.